Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Das ist der Fokus am Montagabend. Ich bin der Hannes Hug. Auf Schwedisch heisst seine Methode Wallraffa. Gemeint ist damit die verdeckte Form von Journalismus, wie sie der Günter Wallraff seit 40 Jahren praktiziert. Seine Bücher über den Arbeitsalltag als Leiharbeiter Ali oder als Journalist Hans Esser bei der Bild-Zeitung haben sich millionenfach verkauft und sind in unzähligen Sprachen übersetzt worden. Das Jahr ist der Günter Wallraff 67 geworden und hat nach längerer Schaffenspause ein Buch mit neuen Reportagen vorgelegt. Günter Wallraff aus der schönen neuen Welt, Expedition ins Landesinnere, heißt ihr neuestes Werk. Mal sind sie als dynamischer Mitarbeiter eines Callcenters beschäftigt, mal als Obdachloser unterwegs, sie backen Brötchen für Lidl und verkleiden sich als Somalier. Welche dieser neuen Rollen war für Sie persönlich die erstaunlichste oder überraschendste?
Oh, da gab es viele Überraschungen und wo soll ich anfangen? Sicher in der schwarzen Rolle, wo ich mit Unterbrechungen ein Jahr lang unterwegs war. Und das war ja eigentlich in Deutschland. Und das war eigentlich nur diese Mikromillimeterschicht der dunklen Hautfarbe, die da durch ein Sprühverfahren wie eingebrannt war. Und es war eine andere Gesellschaft. Und man wurde fast ausschließlich über die Hautfarbe wahrgenommen und definiert, allenthalben Spott ausgesetzt, blöde angemacht und dann manchmal auch ja, richtig bedroht, so dass man unser Leben fürchten musste. Als ich in einem Fanzug war von fanatisierten, 600 fanatisierten Fußballanhängern, die mich also massakriert hätten, wenn da nicht eine junge Polizistin mit ziemlichem Mut, Hand am Pistolenhalfter, denen Einhalt geboten hätte.
Da muss ich jetzt sagen, ein Fanzug, da würde ich mich als Weißer schon nicht hineingetrauen, weil die Stimmung doch sehr aufgeladen und aggressiv ist. Ihnen wurde ja dann im Zusammenhang mit dieser Somalia-Geschichte auch ein bisschen vorgeworfen, dass Sie damit schon gespielt hätten, was vorhersehbar sei.
Nun, was ist denn beanstandenswerter, dass es solche Fanzüge gibt, die ständig auch noch mit Steuergeldern und Polizeischutz da durch die Gegend fahren, oder dass man es das Risiko eingeht und denen sozusagen zusetzt, um in der Zukunft dafür zu sorgen, dass das in der Form nicht mehr passiert, weil das hat mit Sport nichts mehr zu tun. Es ist mein Risiko und wenn ich das eingehe und mich in Gefahr bringe, dann hat das Konsequenzen vielleicht für echte Schwarze, die vielleicht als Fremde da unbedacht mal reingeraten und ihr Leben verlieren. Nein, das hat ja auch eine Vorgeschichte. Ich war vorher im Vorfeld dieses Fußballspiels und wurde da bereits verbal attackiert und mit Heil Hitler Grüßen da angegangen. Und das habe ich dem Einsatzleiter der Polizei, der da an seinem Einsatzwagen lässig angelehnt war, habe ich gesagt, hören Sie, das ist alles hier unheimlich, das ist bedrohlich.
Also Sie fühlten sich bedroht und haben
ja, aber im Vorstadium, ne, im Vorstadium schon. Ne? Ich sage, das ist ja, da sind ja Faschos, das machen Sie was? Und da sagt der ganz unbeteiligt, ist mir noch nicht aufgefallen.
Also das hat er offenbar nicht so gesehen.
Doch, das hat er alles gesehen.
Ja, aber er hat es nicht so empfunden, doch, wie Sie, im Sinne, dass er das dann auch zugegeben hätte.
Also ich hatte, zweierlei ist da möglich. Entweder der sympathisiert mit denen, das gibt es im Osten auch häufig. Ja. Da gibt es auch genug Beispiele, dass die Polizei da gegen schwarze Mitbürger ganz aggressiv vorgeht. Ein Freund von mir, dessen Freund ist da in der Polizeizelle verbrannt, gefesselt und bis heute nicht geklärt, wie ein Gefesselter auf einer Feuersichtmatratze verbrennen kann. Und da sind also schon Verhältnisse. Und nachdem ich merkte, wie der das Ganze bagatellisierte oder auch resignierte und vielleicht mehrfach Anzeige früh erstattet hat, aber jede Woche läuft dasselbe da ab, das weiß ich nicht. Und daraufhin erst habe ich gesagt, jetzt will ich es wissen. Jetzt werde ich etwas hier in Bewegung bringen, dass das nicht mehr so bleibt. Und bin dann ganz spontan auch noch in diesen Fanzug eingestiegen. Und dann ging natürlich was los. Ja. Und ich habe später erst erfahren, dass da 600 durch den Polizeibericht, die mir die Polizistin dazu schickte, die mich da gerettet hat. Und ich mache jetzt auch therapeutische Nacharbeit. Ich gehe mit diesem Film, das ist alles filmisch dokumentiert. Der Kameramann, der auch versteckt mit einer Brillenkamera mir da folgte, ein Weißer, der war auch erstmal entsetzt. Und den setze ich zu. Ich gehe zu diesem Verein mit dem Film, mit dem Buch und bringe die da jetzt dazu, darüber zu diskutieren.
Und wie ist denn die Reaktion des Vereins?
Das ist erstaunlich. Da renne ich offene Türen ein. Die begrüßen das und die lassen das nicht nur zu, sondern die fördern das. Mhm. Also ich maße mir jetzt nicht an, dass ich deren Einstellung jetzt ändere, aber ich habe früher schon mit anderen Themen, mit meinem Buch ganz unten, habe ich im Osten Deutschlands über 70 Veranstaltungen in Schulen gemacht, in Jugendzentren gemacht, wo auch die Rechtsradikalen beherrschend sind und manchmal eine ganze Jugendszene beherrschen und wo selbst Lehrer da zurückweichen aus Angst und ihre Meinung nicht mehr sagen. Da habe ich auch in solchen Jugendzentren, manchmal sogar bei Jugendlichen, Überzeugung, Einstellung geändert. Ich weiß noch in einer, wo die Glatzen in den ersten Reihen saßen und die aus ganz unten Schicksale von hier lebenden türkischen Arbeitern berichtete. Ich war ja selbst einen in der Rolle eines türkischen Arbeiters und dann sagte zum Schluss plötzlich, brach es aus einem Jugendlichen in der ersten Reihe, einem als Neonazi erkennbaren aus, Kanaken sind auch Menschen. Ich sag, das Kanake, das Schimpfwort für Türken. Ich sag, das war das Wort des Tages, jetzt können wir diskutieren.
Okay,
den habe ich geändert. Der hat sich nachher, und auch andere, die nachher sich von ihren Organisationen abwandten und sogar für Ausländer dann Initiativen ergriffen.
Ich habe ja gefragt, was war das Überraschendste oder das Erstaunlichste? Und ist mir jetzt vorhin durch den Kopf gegangen, dass Sie ja die Form gefunden haben, darüber Bericht zu erstatten, dass einerseits auch das Motiv ist, Bericht darüber erstatten zu wollen, zu müssen. Was passiert in diesen Situationen mit Ihnen persönlich? Ich meine, Sie haben ja schon einiges erlebt in Ihrem Leben. Sind Sie da nach wie vor auch emotional so herausgefordert oder gibt es auch eine Phase von, ja, es kann mich nicht mehr alles gleichermaßen berühren?
Doch, ich bin in der Rolle dann existenziell voll drin. Es geht nach einigen Wochen in der Regel, träume ich sogar in der neuen Identität. Und dann bin ich mehr in der Rolle als ich selbst. Ja, wer bin ich denn? Mhm. Durch diese extremen Auseinandersetzungen, glaube ich, habe ich mich ja überhaupt zu einem anderen Menschen entwickelt. Ich war in meiner Jugend eher zurückhaltend, einer der Stillen im Lande, introvertiert, ein Träumer. Und wäre vielleicht heute ohne diese Auseinandersetzungen ein eher, ja, ein bisschen, vielleicht wäre ich in einem Kloster gelandet. In meiner Jugend war das eine Weltfluchtidee, obwohl ich kein gläubiger Mensch bin. Ne? Hatte ich auch zu Besuch, war ich bei den Dominikanern. Nein, ich bin wohl heute noch christlich geprägt, ohne Mitglied einer Religionsgemeinschaft zu sein. Ich bin dadurch, durch das Herangehen an die Angstmacher, zu einem angstfreieren, selbstbewussteren und, wenn es dann auch sein muss, schon mal kämpferischen Menschen geworden.
Das heißt, Sie haben eine Form von eigenentwickelter Therapie eigentlich gemacht.
Das sage ich manchmal. Am Ende habe ich mir dadurch noch eine Psychotherapie erspart. Wer weiß, obwohl ich habe auch noch meine Macken. Also so ganz ohne bin ich auch nicht.
Sie sagen, das ist nach wie vor, hinterlässt das Spuren bei mir. Wie gehen Sie damit um? Also wie behalten Sie denn Ihre innere Balance, wie Ihr seelisches Gleichgewicht, wenn man sich eigentlich immer in Situationen begibt, die extrem sind, die menschenverachtend sind häufig, die unschön sind?
Also in der Rolle selber bin ich, glaube ich, authentischer, spontaner, mehr ich selbst, als da, wo ich jetzt gefordert werde, nun in einem gewissen Bekanntheitsstatus, fast prominenten Status, da kann ich nicht so aus mir herausgehen. Ich kann eine kindliche Seite, eine naive Seite innerhalb der Rolle ausleben und kann dazulernen. Ich war schon als Schüler sehr schlecht in abstrakten Fächern und außer Sport, ich glaube Deutsch und Kunst hatte ich eine Eins, das andere kann man vergessen. Qualvolle Zeit, meine Zeit auf dem Gymnasium. Und ich kann nur dazu lernen, indem ich sinnlich erfahre, indem ich zu spüren kriege. Und dann laufe ich manchmal auch zu einer Form auf, die mir sonst abgeht. Da bin ich aus der Notwendigkeit heraus. Nicht, fällt mir viel mehr ein. Und dann reagiere ich auch in einer Weise, wo ich sonst eher harmoniebedacht bin und immer nur eher die positiven Seiten in den Menschen sehe. Aber wenn ich sie dann so kennenlerne, wie sie sich normal verhalten oder das auch hervorbringe, dann kann, und ich halte das aus, weil ich weiß, ich gebe es ja zurück. Es wird ja alles öffentlich. Es wird, ich lasse das nicht auf sich beruhen. Mhm. Und dann ändert sich zum Teil auch was. Ich schaffe es so auch, dass sich vor Ort etwas verbessert, dass Behörden einschreiten, dass es zu Gerichtsverfahren kommt, inzwischen nicht mehr gegen mich. Die Bücher sind inzwischen gerichtsbeglaubigte Bücher. Ich habe die Prozesse alle gewonnen, sondern gegen die Verursacher dieser Zustände.
Könnte man also sagen, Günter Wallraff wird erst zu Günter Wallraff durch die Vielfalt seiner Rollen?
Ja, das sagen mir welche, die mich gut kennen und die mich von daher durch den Außenblick das noch besser beurteilen können. Die haben das so gesagt, ja.
Also ich meine sogar, Frau sagt das. Ich habe sogar mal gelesen, dass während der Zeit als Hans Esser bei der Bild-Zeitung, das war jetzt wieder Hans Esser, Herr Wallraff, Freunde von Ihnen zu ihm gesagt.
Das sagte meine damalige Begleiterin, meine spätere Ehefrau, die sagte dann schon mal, das ist ja wieder mal typisch Esser, wenn das der Wallraff wüsste. Aber gut, das war im negativen Sinne. Mhm. Die Bildrolle hat mich negativ beschädigt. Mhm. Man musste diese Lügengeschichten mitfabrizieren. Das war eine zynische Crew, die da sich über alles hinwegsetzte und das dauerte, bis ich mich da wieder draus zurückverwandelte.
Jetzt haben Sie ja, sage ich mal, grob geschätzt 25 Jahre sich nicht groß gemeldet mit neuen Reportagen, mit diesen neuen Reportagen zurück, so im Zeitraum der letzten 2 Jahre, die jetzt in Buchform vorliegen. Was gibt denn den Ausschlag, diesen Aufwand auf sich zu nehmen, eine Rolle zu erarbeiten, eine Rolle, eine Persönlichkeit zu sein in Ihrem Fundus sozusagen?
Ich meine, wir waren in der Zwischenzeit auch nicht untätig. Ja. Ich hatte zum Teil gesundheitliche Probleme. Ich habe meine Stiftung Zusammenleben aus meinen Honoraren gegründet. Das habe ich zwischendurch gemacht und auch Hörspiel gemacht und Herausgabe von anderen Büchern. Aber jetzt gut, jetzt
seitdem
die Rolle selbst. Mhm. Ich war lange Zeit, hatte ich Knochenprobleme und erst nach einer Operation und langem Training, Muskelaufbau, kann ich mich dem wieder aussetzen. Ich habe eine gute Maskenbildnerin, die kriegt aus mir noch einen früh gealterten 49-Jährigen hin. Und von daher macht auch alles wieder Spaß. Ich fühle mich jetzt 10 Jahre jünger als noch vor 10 Jahren.
Und was gibt denn den Ausschlag, dass Sie sagen, gut, ich werde jetzt Kwame, so heißt der Somalier, oder ich gehe jetzt in die Brötchenfabrik und lass mir das verpassen? Also wo ist die Richtschnur, dass Sie sagen, das ist eine Geschichte, die ich jetzt mache?
Es liegt daran, dass vieles an mich herangetragen wird, dass viele auch mich auffordern, da und da Einblick zu nehmen. Und gleichzeitig auch, dass sich gesellschaftlich so viel wieder rückwärts bewegt und Rechte, die man als gesichert glaubt, auch Arbeiterrechte von der Arbeiterbewegung über Generationen erkämpft, plötzlich nichts mehr gelten und soziale Standards aufgeweicht werden, ein soziales Netz so durchlöchert ist, dass Menschen da rechtlos gemacht sind, verelenden. Und es betrifft nicht mehr nur Randgruppen, es rückt in die Mitte der Gesellschaft vor. Und da habe ich einfach den Eindruck, ich kann mich da wieder nützlich machen.
Also die Zeiten sind nicht besser geworden, sie sind eher schlechter geworden, sagen Sie.
Ja, leider muss man das konstatieren. Als ich meine Arbeit anfing, in frühen 60er Jahren, da ging ich noch von einem Geschichtsverständnis aus, dass eine Gesellschaft sich kontinuierlich zu besseren Möglichkeiten weiterentwickelt, sich auch mit Rückschritten, mit Phasenverschiebung. Und ich selbst so ein bisschen da meinen kleinen Anteil als Beschleunigerteilchen hätte. Und inzwischen muss ich sagen, da ist etwas im freien Fall. Da ist kaum mehr das aufzuhalten. Und wir müssen uns auf was gefasst machen und müssen dagegen halten. Und sonst wird uns Hören und Sehen so richtig vergehen. Und
sehen Sie denn auch eine positive Entwicklung? Also sehen Sie beispielsweise Globalisierung nur als etwas, was nicht Gutes bringt? Oder sehen Sie da auch Möglichkeiten, die jetzt ansatzweise genutzt werden, aber noch mehr genutzt werden können?
Sicher sind da auch Chancen, nicht? Und sicher sind durch Überwinden nationaler Grenzen, Informationsfreiheit, Internet und so weiter, alles wird bekannt, nicht? Ich sehe auch ein neues Gewissen, ein neues Weltgewissen entstehen. Alleine das Umweltbewusstsein, sicher weil es auch so bedrohlich ist, ist inzwischen bei denen zumindest, die ein bisschen sich auskennen, wird das ernst genommen. Früher waren wir noch die Spinner, wenn wir das thematisierten. Und da sind neue Standards entstehen.
Also es wird nicht nur ernst genommen, sondern es ist ein Wirtschaftszweig, der am Wachsen ist. Also die ganze Alternativenergien und so weiter
zum
und so
Glück.
Fort.
Und da würde ich schon sagen, die Chancen sind gleichzeitig da. aber die negativen Seiten überwiegen noch. Und da zum Beispiel Gewerkschaften sind keine gestaltende Kraft mehr, Mitglieder laufen weg. Und es sind von daher eigentlich Selbstverständlichkeiten, die wieder sichtbar gemacht werden müssen. Positiv sehe ich zum Beispiel, zu meinen Veranstaltungen kommen wieder sehr viele Junge. Da ist wieder ein soziales Interesse, auch in Schulen, wo ich häufig eingeladen werde. Und es sind aus allen Bevölkerungsschichten. Nicht? Es kommen Akademiker, es kommen Studierte, es kommen Arbeiter. Der Schulterschluss zwischen arbeitslosen Akademikern und Malochern, ja, das ist auch eine Chance. Also arbeitslose Akademiker merken plötzlich, dass sie ja keine Sonderschicht mehr sind.
Also es gibt nicht mehr dieses ausgeprägte Klassen- oder Schichtdenken, sondern es gibt schon ein übergreifendes Selbstverständnis.
Neue Gemeinsamkeiten, allerdings immer noch auch eine Kastengesellschaft. Nicht? Wenn Sie sehen, die über die großen Vermögen verfügen, die leben ja oft außerhalb. Die leben ja in einer Scheinwelt mit ihren eigenen Clubritualen, mit ihren Standards, mit ihren Codes und lassen keinen anderen sich ran. Und Sie sehen es ja auch. Ich spreche jetzt über Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. In Deutschland wird Armut über Generationen vererbt. Immer weniger Aufstiegschancen, ja. So wie sie auch Reichtum in immer weniger Familienvermögen konzentriert.
Wir machen eine Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Und zwar Yothu Yindi. Das ist eine australische Band mit Didgeridoo. Wie kommt es denn aus Australien?
Also ich habe mich immer sehr mit Ethnomusik beschäftigt. Ich habe auch eine Sammlung von 60er Jahren Ethnologen, die da noch die ursprünglichen Kulte der Ureinwohner gesammelt haben. Und hier ist eine Band, die das ganz unbefangen in die neue Zeit überträgt, die ihren Sound sozusagen verbinden und da etwas Neues draus herstellen. Und das hat eine für mich Überzeugungskraft.
Promises can disappear just like writing in the sand. Treaty, yeah, treaty now. Treaty, yeah, treaty now. And sold the planting of the Union Jack never changed our law at all. Now two rivers run their course, separated for so long. I'm dreaming of a brighter day when the waters will be. Yeah.
Ja, so jende mit Treaty gewünscht vom heutigen Fokusgast Günter Wallraff, der seit 40 Jahren einen eigenen Stil von verdeckter Reportage praktiziert, was sogar hat geschafft, im schwedischen Wörterbuch unter Wallraffa abgebucht zu werden. Günter Wallraff, wir haben vorhin ein bisschen über die neuen Reportagen gesprochen, die jetzt in Buchform erschienen sind in diesem Jahr. Sie haben gesagt, Sie waren länger krank, Sie hatten Rückenprobleme, auch als Spätfolgen Ihrer Einsätze in den 80er Jahren als Ali. Da ist ja einiges dann passiert. Das wurde ein Millionenseller. Dieses Buch hat sich millionenfach verkauft, wurde in 33 Sprachen übersetzt. Ganz unten hieß das Buch. Und im Nachhinein gab es dann auch sehr starke Versuche, sie zu demontieren, sie teilweise auch des Plagiatvorwurfs, des Plagiats zu bezichtigen und so weiter und so fort. Ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig hart ist, wenn man das auf sich nimmt, diesen Job macht, versucht, diese Missstände anzuprangern und dann wieder angefeindet wird dafür. Hat sie das härter gemacht oder hat sie das auch müder gemacht?
Ach, ich würde so sagen, es ist auch eine indirekte Anerkennung, nicht? Mitleid kriegen sie umsonst, ne? Und Neid müssen sie sich wirklich hart erarbeiten. Und sehen Sie, es war ja auch unverschämt mit so einem Thema, mit so einem Buch, es war eigentlich ein Stück Arbeiterliteratur. Und damit plötzlich einen Erfolg zu starten, den ich ja auch nie erwartet habe. Vorher waren Intellektuelle, die, als sie von dem Thema hörten, abwinken, ausdiskutiert, hatten wir doch schon viel zu viel. Und dann kamen Vorwürfe, das ist ja kein richtiges Sachbuch, da haben welche gelacht, dann konnte man weinen an anderen Stellen. Jetzt ist beides, ist auch ein Sachbuch. Ich musste nicht notfalls alles, es hat ja auch Gerichtsprozesse gegeben, vor Gericht mussten Zeugen, meine Arbeitskollegen haben dazu gestanden, haben Schlimmeres erlebt. Ich habe die Prozesse alle gewonnen, nicht von Thyssen, von McDonald's und Bauunternehmen. Und nein, dass dieses Buch plötzlich so einen unverschämten Erfolg hat, das hat man mir nicht verziehen. Mhm. Aber ich kann doch nicht dafür. Ich wusste es vorher nicht. Ne? Es war keine ausgeklügelte Marktstrategie. Ich habe einen Nerv einer Gesellschaft getroffen und es hat sogar eine verändernde Wirkung gehabt. Nicht nur eine bewusstseinsverändernde Wirkung. Zigtausende, die mir geschrieben haben, sie sind auf ihre ausländischen Kollegen oder Nachbarn zugegangen, da sind Freundschaften entstanden, aber auch innerhalb der türkischen Bevölkerung. Das Buch war zum Teil Kult, die haben dadurch Deutsch gelernt. Die haben in den Familien, es die Jüngeren den Älteren übersetzt, bevor die türkische Ausgabe kam. Die Behörden mussten reagieren. Ja, Thyssen wurde mit 1,2 Millionen Bußgeld zur Kasse gebeten und die haben daraus gelernt. Seitdem gibt es dort Standards für Arbeitssicherheit. Es gibt inzwischen dort sechs Sicherheitsingenieure, die mir einen Arbeitsplatz zu verlangen haben. Die 16-Stunden-Schichten wurden abgeschafft. Es gibt Staubmasken, wir mussten in Giftstäuben arbeiten. Und insgesamt gibt es heute noch einen Betriebsratsvorsitzenden, der diesen Fremdfirmen auf die Finger schaut und das, was ich erlebt habe, in der Form nicht mehr zulässt.
Ich kann mir jetzt vorstellen, dass jemand wie Thyssen, wie diese Stahlverarbeitungskonzern, sich ja dann über kurz oder lang vielleicht auch überlegt, sich auf die Gegenseite zu stellen, also Form von Eingemeinden sagen, Herr Wallraff, Sie haben das eigentlich jetzt gut gemacht, dass Sie uns die Missstände gezeigt haben, würden Sie nicht für uns arbeiten wollen? Gab es denn auch solche Situationen?
So klug waren die damals nicht. Die hatten noch so einen richtigen Haudegen als Vorstandsvorsitzende.
Ja. Aber durch die Zeit hat sich das jetzt vielleicht geändert.
Inzwischen gibt es da wirklich einige, die, ich habe es geschafft, auch im Vorfeld, ich kriege ja ständig Unrechtsfälle auf den Tisch.
Ich habe sogar gelesen, dass Sie sagen, ich kann ja nicht jeden dieser Fälle bearbeiten und sage dann den Leuten, ändert da was, sonst muss ich es publik machen.
Das habe ich jetzt in letzter Zeit etliche Male mit Erfolg angewandt und damit erreicht, dass ohne Veröffentlichung etwas bereinigt wurde
also Sie werden und dann, Recht kam. Sie werden dann zu irgendeiner Art von
Mediator.
Aber auch eine Instanz für eine Form von Gerechtigkeit? Oder wie
ja,
sehen
also,
Sie das?
Da sind sogar Leitende, die zu mir kommen, wenn Leitende zu Leidenden werden und selber ihnen Grausames geschieht, dann offenbaren sie sich und seltsamerweise haben sie Vertrauen zu mir, weil ich auch unabhängig bin.
Wie haben Sie sich denn Ihre Integrität bewahrt? Also das ist ja auch nicht nur einfach.
Ja, es liegt daran, ich bin keinem verpflichtet. Ich bin meinem Gewissen verpflichtet. Ich finde mich zwar immer wieder zwischen den Stühlen sitzend, ne? Dann keine Erwartungshaltung werde ich gerecht. Ich bin keiner Parteimitglied, ja. ich stehe auf Seiten der jeweils Schwächeren.
Oder auch wenn es die vermeintlich Stärkeren sind, also
ja,
wie wenn, eben jetzt leitende Angestellte
unabhängig
und so weiter.
Unabhängig von dem jeweiligen Stand, von der Parteizugehörigkeit, ich kann mich sehr, das ist eine Form auch von Empathie, ich kann mich mit Menschen identifizieren, denen Unrecht geschieht. Und da kann ich mich einfühlen und kann aus deren Sicht nachempfinden und dann auch entstehen bei mir Kräfte, einiges zu riskieren, um das nicht hinzunehmen, ne? Stellvertretend. Aber ja, mein Gott, das hat sich so entwickelt. Früher stand ich mit dem Rücken zur Wand und musste immer wieder wegen der so verwerflichen Methode zu täuschen, eine andere Identität anzunehmen, mich rechtfertigen, um vor den erschreckenden Inhalten, die ich nur so ja verifizieren konnte, abzulenken. Und das ist inzwischen glücklicherweise nicht mehr der Fall. Ich kann unmittelbar da über die Sachverhalte reden, die ich nur so herausfinden konnte.
Ist ja aber auch nicht immer ganz einfach, weil man kennt ihr Gesicht mitunter auch, oder?
Ja, mir hat mal ein früherer Verfassungsschutzpräsident ein Kompliment gemacht und gesagt, ich hätte so ein schwer zu observierendes Allerweltsgesicht. Also bestimmte Koordinaten stimmen da wohl mit einem Durchschnittstypen überein. Und dann habe ich eine sehr gute Maskenbildnerin, die kann dem entgegenwirken. Und da dürfen Sie nicht vergessen, einem Mann in der grauen Masse, einem Kuli, schaut man nicht so ins Gesicht. Ne?
Und schaut nicht genau, was denn das jetzt für einer ist.
Nee, da schauen Sie alleine auch hier die Rolle des Schwarzen. Ne? Ja, ich war ja, gut, die prächtigen Haare, ich wirkte dadurch 10 Jahre jünger. Und die Kontaktlinsen und die, aber keiner erwartet es. Da, wo man nicht erwartet wird, da ist alles möglich.
Jetzt kann ich mir aber auch vorstellen, Sie haben auch vorhin nicht widersprochen, als ich gesagt habe eine Instanz für Gerechtigkeit. Ich kann mir vorstellen, dass das eine große Verantwortung ist, die auf den Schultern lastet. Wie gehen Sie mit diesem Anspruch oder diesem Druck auch um?
Ja, ich laufe immer mit schlechtem Gewissen rum. Ich kann das doch alles nicht erfüllen, sondern nur immer wieder mal hier und da. Und von daher bin ich auch dabei, das zu institutionalisieren, das heißt eine Stiftung zu gründen, wo Jüngere und nicht nur Jüngere, überhaupt andere freigestellt werden, Journalisten, angehende Schriftsteller, die dann in solchen Bereichen auch ohne Identität zu wechseln, weil sie noch nicht bekannt sind.
Also das ist eine Form von Weitergabe von Wissen und institutionalisieren der Form.
Ich bin da Berater und werde eine Jury schaffen, die dann diese Themen auch jeweils vorschlagen und bewilligen. Das läuft jetzt im nächsten Jahr an, weil ich muss auch mal daran denken, wenn ich kräftemäßig nicht mehr in der Lage bin oder ich sonst wie zeitlich abberufen werde durch den Tod, dann möchte ich auch Nachfolger haben, ne? Weil das können auch andere machen.
Was halten Sie denn von neueren Erscheinungen, ich sage jetzt extra mal despektierlich, von neuen Erscheinungen der Maskerade, wie beispielsweise Sacha Baron Cohen, der als Borat oder als Bruno regiert. Ist das für Sie Klamauk oder ist das etwas, was in eine ähnliche, vielleicht modernere Interpretation Ihrer Arbeit geht?
Ich fand einiges davon recht gelungen, nur dass er da diese sogenannte Zigeunersiedlung da dermaßen vorführte, das hat er eigentlich nicht nötig gehabt. Also, und ich bin auch nicht der Provozierende. Ich komme so daher, wie ich auch sonst im Leben daherkomme.
Aber in Ihren Beschreibungen schreiben Sie dann auch, dass Sie sagen, eine kleine Eulenspiegelei muss sein. Also, dass Sie dann Rolle das auch riechen, dass Sie
also
sagen, da muss ich jetzt ein bisschen provozieren.
Ja, ich werde auch damit verglichen. Ich habe gerade hier ein paar Zitate gefunden. In der Times zum Beispiel, die auf den Film auch als Schwarzen reagieren, die sagen, entlarvender als Cohns erfundener Borat. Dann sagt der Stern, der schlechtere Borat, der BZ schreibt, ein erschütternder, aber manchmal auch zart komischer Film, der seriöse Ur-Borat. Also da gibt's schon diese Vergleiche. Und das hat sich unabhängig voneinander entwickelt. Und bei mir steht nur nicht die Provokation im Vordergrund. Bei mir ist die Rolle mehr Mittel zum Zweck und nicht Selbstzweck.
Wir haben ganz zu Beginn unseres Gesprächs schon darüber gesprochen, dass Sie dieses Mittel auch wählen, weil ein Teil ihrer Identität beziehungsweise all diese Teile ihre Identität ausmachen. Ich habe auch ein Zitat gefunden von Ihnen aus einem Interview 87. Da erwähnen Sie einen Tagebucheintrag, den Sie mit 17,5 Jahren geschrieben haben. Lyrisch: Ich bin mein eigener heimlicher Maskenbildner, locke meinem Wesen immer neue Masken hervor. Unermüdlich werde ich mir die Masken aufsetzen, um mich zu suchen und vor mir zu verbergen. Wenn ich mich gefunden habe, werde ich mich verlassen. Wie weit sind Sie?
Das hat mich selbst erschreckt, als ich das Jahre später wiederfand und wie das alles dann sich auch bis zum Beruf hin entwickelt hat. Und ich würde sagen, das hat angefangen wirklich aus einem existenziellen Bedürfnis, aus einer Art fast zwanghaft. Und inzwischen ist es ein Handwerkszeug geworden. Ich kann damit umgehen, ich kann es einsetzen. Sicher ist es für mich immer noch eine Bedürfnis, aber ich kann lockerer damit umgehen. Es ist inzwischen nicht mehr so, dass es immer hintereinander jetzt passieren muss. Dazwischen kann ich mich auch meiner Familie widmen. Ja, viel zu wenig. Ich freue mich jetzt wie ein Kind auf Weihnachten, weil ich über
Sie
ein
Jahr... Sie haben 5 Töchter, 2 Enkel von 3 verschiedenen Frauen.
Ja, genau. Mhm. Und meine älteste Tochter ist Kindertherapeutin, Analytikerin. Und vielleicht nicht umsonst. Die, ja, sicher, die Kinder haben auch durch die Abwesenheit einiges entbehrt, ich auch. Und das ist jetzt wie eine Großfamilie. Mhm. Die kommen zusammen und das, ja, entschädigt einen auch wieder.
Also kann man sagen, dass Sie auch durch die Großfamilie dann einen Teil Ihrer Identität für sich eingelöst haben?
Ja, mhm. Also... Ich würde dann, ich war, wenn es gibt ja im Scheidungsrecht kein Schuldprinzip mehr zum Glück, aber ich war schon der schuldige Teil oder die Arbeitsbedingungen.
Waren Sie denn einfach zu fest mit sich selbst und Ihren Sachen beschäftigt?
Ja, es wurde mir abverlangt. Ich konnte dann nicht, ich kann privat und Beruf nicht trennen, ja. Ich trenne auch nicht Wichtiges und Unwichtiges. Ich rede mit jedem, so wie ich die Zeit überschreite ich immer und setze mich für Menschen ein, wo es nie eine Veröffentlichung gibt.
Also in dem Moment, wo Günther Bahnraff die Augen aufmacht, ist er da, wach, macht, und wenn er schläft, schläft er.
Ja, im Schlaf verfolgen mich auch die Albträume dann. Dazwischen gibt es Ruhephasen, ne? Dazwischen lasse ich es mir gut gehen und im Kajak, im Atlantik, wie jetzt nach Weihnachten.
Können Sie das? Sind Sie auch großzügiger geworden zu sich selbst?
Ja, im Moment, in den letzten Jahren eigentlich wieder nicht. Mhm. Aber ich war jetzt 10 Tage in Ghana.
Ich habe gelesen, dass Sie sehr geizig zu sich selbst sind. Sie haben mal gesagt, ich esse sogar die Teller meines Gegenübers leer, auch wenn ich es nicht so gut kenne. Und haben
Entschuldigung,
die Geschichte,
da sind es aber Leckerbissen. Da sind es Leckerbissen. Wenn ich da von einem Politiker eingeladen werde, der übersättigt ist und der lässt die besten Happen da in einem Luxusrestaurant und hat mich eingeladen, dann greife ich aber auf dessen Teller und sage, Moment, das lassen wir nicht zurückgehen.
Und die schönste Geschichte fand ich die mit dem dunklen Anzug, den Sie sich zugelegt haben für Ihre Fernsehauftritte. Und nach vielen Fernsehauftritten war der schon ein bisschen abgenutzt und Sie haben ihn offenbar mit Schuhwichse geschwärzt. Einfach Achtung, wenn man auf weiße Sofas sitzt in Talkshows.
Wo dann das so abgewetzt war. Ne? Ja, weil sehen Sie, das ist für mich dann wie andere Arbeit ihren Blaumann anziehen. So ziehe ich dann mein Jackett für eine Fernsehsendung oder auch ein blaues Hemd an. Normalerweise, Sie sehen ja, da laufe ich ein bisschen entspannter und lockerer rum. Und
also heute haben Sie ein schwarzes Sportjackett,
ja,
da.
Da fühle ich mich auch wohler drin. Fühle ich mich wohler drin.
Es sind aber auch so Äußerungen, die man Ihnen eigentlich nicht so zutraut, weil man nicht so denkt, dass es jemand ist, der auch einen gewissen Witz hat. Auf die meisten Leute wirken Sie als jemand, der sehr streng ist. Und
da
sehr
kennen Sie mich schlecht,
ist.
Dann müssen Sie mich im normalen Leben mal erleben.
Was ist denn Ihr normales Leben?
Ständig. Da genieße ich Situationskomik, provoziere sie. Mhm. Und ohne das wäre ich heute ein verhärmter, vielleicht leicht paranoider Mensch, wenn ich das nicht immer wieder vorlocke. Aber sehen Sie, in meinen Büchern selbst, Kinder finde ich Stellen, wo diese Eulenspiegeleien drin sind. Und darum sind es manchmal schon 11-, 12-Jährige, die Sachen von mir lesen.
Mhm. Gab es denn Phasen in Ihrem Leben, wo Sie wirklich auch härter und verbitterter waren? Wo Sie vielleicht auch gesagt haben, ach, ich schmeiß doch den ganzen Krempel hin und ich habe mich jetzt lange genug gekümmert darum? Oder können Sie gar nicht anders?
Nee, solche Phasen gab es nicht. Es gab Phasen der Verzweiflung, der depressiven Durchhängegeschichten und so weiter. Das war die Zeit, als ich die Steine entdeckt habe, als ich Naturskulpturen aus aller Welt sammelte, mit dem Kajak an einsamen Stränden unterwegs war. Da habe ich mich mal ein bisschen abgewandt. Aber Verbitterung war das nicht. Das war eine Selbstfindung. Das hat mir auch gut getan. Und da ist auch eine einzigartige Sammlung entstanden, vielleicht ein Gesamtkunstwerk. Und die Steine bilden den Rahmen einer Begegnungsstätte, wo Veranstaltungen stattfinden, nicht kommerzielle Geschichte und musikalische Sache, Lesungen, filmische Aufführung und Diskussionsrunden, die sich da finden. Das ist in der Nähe meines Hauses in Ehrenfeld, wo ich wohne.
Mhm. Das ist in Köln.
In Köln, da kommen inzwischen aus aller Welt welche.
Gut, wir spielen eine Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Wir können jetzt sagen, wir spielen Stravinsky oder wir spielen die Stones.
Dann würde ich Stravinsky sagen.
Ist beides mit S.
Ist ein größerer, stärkerer Ohrwurm für mich.
Stravinsky.
Stravinsky, Geschichte von Soldaten. Mhm. Das ist bei mir also Erkennungsmelodie. Das hat einen Hintergrund. In meiner Jugend, meine erste Freundin, die mich besuchte, die war ein paar Jahre älter. Und ich wohnte damals, mein Vater war früh gestorben, in einer sehr beengten Wohnung, hellhörig. Und wenn wir uns dann trafen und auf der knarrenden Couch es trieben, dann durfte meine Mutter, die in der Küche war, das nicht hören. Wir hatten zwar abgeschlossen und dann haben wir immer, um das zu übertünchen, das hatte ich auf einem Kassettenrekorder aufgenommen, Stravinskys Geschichte vom Soldaten. Und in dem vorwärtsdrängen und wieder retardierenden Rhythmus, nicht mit, dann, ich glaube, das war eine Kurzfassung, 20 Minuten, da mussten wir zum Höhepunkt gekommen sein. Und das ist heute noch ein lustbetonter Ohrwurm bei mir.
Musik zum Liebemachen gewünscht von Günter Wallraff. Igor Stravinsky, Geschichte vom Soldaten, wenn auch nur ein kleiner Ausschnitt gewünscht vom heutigen Fokusgast, Günter Wallraff, Journalist und Autor, der seit mehr als 40 Jahren Reportagen macht, undercover, aus den Abgründen vom menschlichen Dasein, vor allem vor dem Hintergrund vom Schaffen. Günter Wallraff, wir haben vor Stravinsky über über die Bewandtnis dieses Liedes geredet. Also Sie haben gesagt, dass Sie bei Ihrer ersten Freundin, dass Sie das immer aufgelegt haben in Ihrem Elternhaus, damit Ihre Mutter nicht hört, wie Sie Liebe machen. Jetzt haben wir, während das Stück lief, ein bisschen über Tantra gesprochen, über indische Liebeskunst. Sie haben offenbar eine gewisse Affinität. Kommt das auch aufgrund Ihres Jahrgangs 42? Da war ja 68 eine große Zeit des Aufbruchs. Da waren Sie ja schon mitten im Geschäft.
Also ich bin da wirklich kein Spezialist. Und
hat sich aber anders angehört, muss ich sagen.
Man beschäftigt sich auch mit dem, wo man Defizite hat. Ne?
Okay.
Und nein, es war damals eine Zeit sogar, wo ich dann mich mit Zen-Buddhismus beschäftigte und wo ich, hätte es da ein Zen-Kloster in unserem Breitengraden gegeben, wäre ich da eventuell sogar eingetreten. Und ersatzweise war ich dann zu Gast in einem christlichen Kloster bei den Dominikanern, aber ich war ja nicht gläubig. Von daher war das mehr eine Weltflucht-Idee und da bin ich dann auch nur kurzfristig gewesen und sicher christlich geprägt, aber bin ein tiefgläubiger Agnostiker.
Passt natürlich aber schon auch ein bisschen zu der Biografie im 68, da hat man vieles, vieles in Frage gestellt. Im Zusammenhang mit den 68ern kommt ja auch immer wieder das schöne Wort oder der schöne Satz, der Marsch durch die Institutionen. Sie haben ja nicht in dem Sinne eine Karriere gemacht. Sind Sie manchmal auch ein bisschen irritiert für sich selbst, dass was aus Ihrem Leben geworden ist? Oder finden Sie, wäre doch manchmal auch schöner gewesen, bürgerlicher zu sein? Oder gab es diese Gedanken?
Nein, das habe ich nie vermisst. Das war also nie mein Weg und nie meine Intention. Im Gegenteil, ich war schon in meiner Kindheit, nicht? Von meiner Mutter soll ich zur Ängstlichkeit erzogen werden, Vater früh gestorben, Existenzängste an der Grenze der Sozialhilfe. Meine Mutter war nur zu stolz und zu verschämt, das jemals in Anspruch zu nehmen. Also wir haben sehr entbehrungsreich gelebt. Und die drohte mir immer, Junge, aus dir wird nichts, aus dir wird nur ein Straßenkehrer, weil ich in der Schule dann so schlecht war. Dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ist da auch
so, ein ehrbarer Beruf.
Das wird doch gebraucht. Mhm. Und dann habe ich mich mit den Straßenkehrern identifiziert. Nicht? Und vielleicht bin ich das hier heute im übertragenen Sinne, ja. Und nein, ich betreibe das Ganze auch spielerisch. Das kommt vielleicht auch aus dem Zen-Buddhismus. Alles, was man macht, gewissenhaft machen und versuchen es zu vollenden. Das sind sicher nur Annäherungen. Ich hatte damals so einen Leitspruch bei der ist vermessen und dem können Sie auch nur in weit, weit entfernten Annäherungen begegnen. Das war ein Spruch, leben, als ob es der letzte Tag sei und trotzdem nicht anders leben. Ich meine, das geht nicht, aber eine Richtung ist damit vorgegeben.
Ne? Und Sie haben immer noch etwas gesucht, offenbar. Suchen Sie heute noch?
Ja, sicher. Wer meint, der hat es gefunden, der ist rückwärts entwickelt.
Nicht? Aber ich habe es dennoch so erwähnt. Also Sie sind jetzt 67 Jahre alt und wenn ich sage, die 68er Marsch durch die Institutionen, es gibt ja viele Menschen, die dann irgendwann mal sagen, ja, jetzt ist genug. Also ich mag jetzt mir nicht mehr den Kopf machen und es ist doch alles gut, wie es ist und
also
so.
Ich bin ein Vor-68er, nicht? Mich gab es vorher schon und auch nachher. Und da gab es Wechselwirkungen. Mhm. Ich, mit den Dogmatikern, die waren mir immer fremd. Und diejenigen, die da Personenkult betrieben und Mao oder Trotzki oder wem auch immer hinterherliefen, das war mir so fremd wie nur etwas, eine Vergötzung von Einzelmenschen. Und so habe ich mich, vielleicht war auch mein Theoriedefizit, dass ich ein schlechter Schüler war, meine Chance, nicht mal in irgendeiner Gruppe zu landen. Ja, damals waren ja noch die niedersten Bayern, man musste Marxist sein. Und die höheren war dann Leninist, Trotzki und dann
man musste diese Werke auswendig kennen und verinnerlichen.
Ja, also, das war mir so was fremd. Und dann hieß es immer, um dazuzugehören, aber Marxist bist du doch. Ne? Und dann habe ich mich immer entzogen und gesagt, also um mich Marxist nennen zu dürfen, dafür habe ich den Marx nicht gründlich genug studiert. Ich habe den auch gelesen und ich finde ihn heute wieder recht aktuell. Aber man kann keine Weltanschauung daraus machen. Nur allen Gruppenzwängen, ja, und vordergründigen Parteizugehörigkeiten habe ich mich entzogen und von daher, ja, eigentlich mir einen Status bewahrt der Unabhängigkeit. Mhm. Mir hat in der ganzen 68er Zeit die Spaßgeria am ehesten gefallen.
Dieses Sponti-mäßige, das Bunte,
war ich wohl am nächsten. Mhm. Und welchen, die in Betrieben, konsequente Betriebsarbeit machten, nicht? Und da sich auch über die sozialen Verhältnisse ihr Weltbild schufen. Den stand ich auch nah.
Nirgends dazugehören, so richtig dazugehören, es ist ja auch eine Form von Vereinzelung. Also man wird ja dann auch sehr einsam
eigentlich. Ich bin der klassische Verweigerer und Kriegsdienstverweigerer. Und auch einsam, es sind wechselnde Freundschaften. Und Freund definiere ich danach, dass es ihn gibt, auch wenn ich lange Zeit weg bin. Und auch über Abwesenheit man sich nahe ist. Und es entbehre das nicht. Ich habe wenige wirkliche Freunde, aber das sind richtige Freunde. Ne? Und es kommt hinzu, also ich bin Menschen, die ich zum ersten Mal begegne, spüre ich plötzlich, ja, wir sind uns nahe. Mhm. Und das ist dann so, als wenn ich einen langjährigen Freund hätte. Und das geht ganz schnell.
Diese Freunde, die Sie erwähnen, sind das alles alte Freunde? Oder ich frage jetzt extra in Bezug auch auf diese, ich stelle mir das jetzt vor, so 68er oder dieses Gemeinschaftsgefühl, dass man da vielleicht enttäuscht wurde von
Clique,
gewissen Menschen.
Keine Gemeinde. Und was heißt schon 68er? Da haben viele doch auch ihren faulen Frieden gemacht oder das nur als Sprung bei das Karriere. Ich meine, wer in solchen wilden Haufen sich durchgesetzt hat, ne, und da Führerqualität unter Beweis stellte, der war oft dann prädestiniert oder kam in Versuchung, dann ein Chef von irgendeinem Unternehmen zu werden oder als Häuserspekulant sich da hervorzutun. Also das ist kein Adel und wenn da Nostalgiker heute sagen, ja, obwohl, muss ich sagen, ohne die 68er, Zeit. Wäre manches in der Gesellschaft verhärteter und wären Minderheitenrechte, Kinderrechte, Frauenrechte, Rechte auch sexueller Minderheiten, wären die nicht so selbstverständlich inzwischen durchgesetzt. Und auch Standards, Umweltbewusstsein, Antimilitarismus. In Deutschland ist doch, würde ich sagen, heute der Antimilitarismus mehrheitsfähig und das ist alles in der Zeit auch erkämpft worden.
Viel hängt mit dieser Zusammengehörigkeit zusammen, auch von der Position des Standpunktes, dass man sagt, ich stehe auf der richtigen Seite. Wenn man sich dem entzieht und sagt, ich gehöre nirgends dazu, dann muss man sich ja zwangsläufig auch fragen, wann ist denn für mich die richtige Seite oder wo ist die richtige Seite? Was ist ihr so ihre Richtschnur in dem Leben?
Also es gab natürlich auch ein Problem, das sogenannte Lagerdenken. Und das war zur Zeit des Kalten Krieges, gehörte man plötzlich auch einem bestimmten Lager an. Und das war verhängnisvoll. Und das hat auch eine Zeit lang bei mir zur falschen Zurückhaltung geführt. Nicht? Wir wollten nicht im falschen Lager erscheinen. Das heißt, Menschenrechtsverletzungen in sozialistischen Staaten, die wusste ich, das war klar, auch wenn ein sonst so gruseliger Moderator wie Löwenthal das in seiner ZDF-Sendung thematisierte, der zwar die Regime in Chile, in Argentinien und so weiter, Militärregime und das rassistische Apartheidsregime rechtfertigte, aber dann wiederum sehr genau Einzelschicksale aus sozialistischen Staaten thematisierte, da wusste man, ja, der hat recht, so ist das. Ich kannte ja auch Freunde, Dissidenten. Aber man hat es nicht thematisiert, man wollte nicht im falschen Lager erscheinen. Und das war einfach falsch. Und dadurch gab es Zurückhaltungen, sogar bei etlichen auch Denkverbote. Und ich finde, das war befreiend, als mit dem Aufbrechen der Blöcke auch die Denke und die Auseinandersetzungen unabhängiger wurden, dass man Menschen nicht nach ihrer Parteizugehörigkeit beurteilte, sondern wie weit sie Zivilcourage in ihren Reihen unter Beweis stellten, humane Gedanken.
Also wenn ich das richtig verstehe, wenn ich das richtig verstehe, haben Sie für sich selbst schon früher Feindbilder, die so üblich waren, eher in Frage gestellt. Also waren
nicht nur,
Sie,
ich habe auch diesem Klischee des zu schnell Menschen eine bestimmtes Lager hin und die hat man gleich abgetan, den hat man gleich unterstellt und das war aber auch gegenseitig, das beruhte auf Gegenseitigkeit. Ne? Heute wird zu Recht aufgearbeitet, die Fehler, die Linke gemacht hat, die werden überall thematisiert, zu Recht. Aber was die Rechte an Denkverboten und an ideologischen...
Das darf man auch nicht ausachten.
Ja, und das wird bisher nicht aufgearbeitet. Mhm. Ne? Also ich wünsche mir, dass der Springer-Konzern auch mal eine Kommission zuließe, ja, welchen Regimen sie da Vorschub geleistet haben, wie sie Pinochet
also eine geschichtliche
als Retter des Westen, Freiheit bezeichnet haben, wie sie einen Sonderkorrespondenten nach Argentinien schickten anlässlich der Fußballweltmeisterschaft und da sich nicht zu schade waren, sich in Foltergefängnisse führen zu lassen und das als gerechtfertigt und beste Verhältnisse und gute Fleischrationen und alles. Das eine ganze Ideologie dort auch Menschenrechtsverletzungen ausgeklammert hat, sogar die gerechtfertigt hat. Das ist bisher nicht aufgearbeitet.
Jetzt haben wir zurückgeschaut, schauen wir noch kurz vorwärts. Sie haben gesagt, ich bräuchte 3 Leben, um all das machen zu können, was ich noch machen will. Sie sind jetzt 67 Jahre alt. Was muss denn unbedingt noch sein?
Gute Frage. Ich habe noch einiges vor. Jetzt hier, gerade in der Schweiz, haben sich 2 Informanten gemeldet, die mich auf Sachen hingewiesen haben. Da geht es um höhere Behörden, wo einiges im Polizeiapparat Übles stattgefunden hat. Ich glaube, ich gebe das an einen hiesigen Kollegen weiter, weil da fühle ich mich nicht so kompetent. Habe auch hier Freunde. Aber in Deutschland habe ich eine Rolle, die ich vorbereite, die in einer höheren Gesellschaftsschicht sich abspielt. Ob ich es bewältige, ist eine andere Frage. Sich älter zu machen, das ist viel einfacher, nicht? Da gehört nicht so viel dazu. Was mir einen 75-Jährigen herzustellen, das ist nicht so aufwendig wie einen 49-Jährigen. Und da bin ich gerade dabei.
Das ist aber, wenn wir schon von, ja, es gibt keine Trennung zwischen Privat und Beruf, in dem Sinne, Sie werden natürlich automatisch auch älter, dementsprechend sicher auch nicht mehr in der Form vital und energetisch aufgeladen wie bis anhin. Gibt es da schon auch einen Sprung in mehr zu mehr Innerlichkeit, noch mehr Innerlichkeit, noch mehr Kajak, noch mehr Steine sammeln, noch mehr Zen? Oder wie sieht das aus?
Also ich lebe sehr gesund.
Also Sie essen mich nicht gesund. Mehr alle Teller mache, leer von Ihren Gegenüber.
Ja, doch. Ich verbrenne ja unheimlich viel. Ich mache Ausdauertraining. Ich habe hier meine Laufsachen dabei. Mhm. Ne? Das ist für mich die gesundeste Droge, die es gibt.
Also Sie mögen, aber hat das auch etwas mit dem Älterwerden zu tun per se?
Das war
se,
ja immer schon. Oder? Ich kam ja vom Leistungssport her und war mal Dritter in der deutschen Jugendmeisterschaft. Über 800 und 1000 waren meine Strecken. Und dann habe ich allerdings in der 68er-Zeit sehr ungesund auch gelebt und dann später erst wieder das Ganze aufgebaut. Meine Bestzeit dann, da war ich auch schon weit über 40, Marathon war 2 Stunden 50, jetzt laufe ich im 4-Stunden-Bereich, ist aber noch verbesserungswürdig. Und es macht alles wieder Spaß. Ne? Und von daher gesehen, das Meditieren liegt mir nicht. Dafür bin ich zu unrastig und im Laufen selbst ist auch Meditation. Nicht? Dann fällt alles von einem ab, dann schwitzen sie vieles aus und dann fällt mir manchmal auch das Beste ein. Und das nach 1-2 Stunden Läufen ist die Welt, sieht ja schon wieder anders aus. Nicht? Es ist auch als Antidepressivum sehr geeignet. Es gibt ja auch Studien drüber. Und von daher gesehen ist das die beste Medizin, die es für mich gibt.
Gut, ich wünsche Ihnen viele schöne, tolle Laufstrecken, die Ihnen das Denken helfen zu erleichtern, sich zu beruhigen, zu meditieren, gute Ideen zu kreieren. Und bedanke mich für Ihren Besuch. Herzlichen Dank, Günter Wallraff.
Bedanke mich.
Das ist der Fokus gewesen mit dem Günter Wallraff. Mein Name ist Hannes Hug. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.